Lukas Meisel. Wie ein Mann nichts tat und so die Welt rettete. Gelesen von Jutta Seifert.
Kapitel 2. Stanislav Petrov wurde zu spät geboren. Nicht, weil er seinen Geburtstermin versäumt hätte. Er wurde zu spät im Kalenderjahr geboren. Obwohl er schon lesen und schreiben konnte, musste er sich fast ein Jahr gedulden, bis er zur Schule gehen durfte. Wenigstens hatte das den Vorteil, dass er stets der Älteste seiner Klasse war. Als Väterchen Stalin starb, war er 13 Jahre alt. Das ganze Volk weinte, nur Stanislav Petrov nicht. Ein Junge weinte nicht, schon gar nicht ein Russischer. Er wurde Anführer der Pioniere und trug mit Stolz zwei rote Plastiksterne am Ärmel. Er ging zum Boxen, zum Schwimmen und zum Schießen, alles kostenlos für die sowjetischen Kinder. Als er mit dem Boxen begann, machte er keine Umwege mehr, um den Banden verwaister Straßenjungen auszuweichen. Er nahm an Ausschreibungen für Nachwuchskonstrukteure teil und wurde für seine Entwürfe ausgezeichnet. Das Einzige, was ihm nicht gelang, war das Schönschreiben. Aber wer brauchte das schon? Seine Leidenschaft galt dem Himmel. Laut Pythagoras war der Mensch auf Erden, um den Himmel zu betrachten. Der zweitschönste Satz von Pythagoras. Er nahm ihn sich zu Herzen. »Stasik, warum schaust du immer in den Himmel?« fragte seine Mutter ihn. Sie sah dort oben nicht, was er sah. Wenn er in Nächten, die dunkel und klar waren, seine taubenblauen Augen zum Himmel hob und den Schleier der Milchstraße erblickte, ergriff es ihn. Es war, als betrachte der Kosmos sich selbst durch seine Augen. Er beschloss, den Himmel zu seinem Beruf zu machen. Aber wie sollte ihm das gelingen? Weder wollte er Priester werden, noch Kampfflieger wie sein Vater. Der war im Krieg abgeschossen und bei der Landung am Kopf verwundet worden. In Stanislav Petrovs früher Kindheit gab es keine Uhr. Sie war nicht nötig. Das Horn der Fabrik taktete ihr Leben. Beim ersten Signal stand sein Vater auf, beim zweiten fuhr er mit dem Fahrrad los und beim dritten Signal begann er auf dem Flugplatz seine Arbeit als Mechaniker. Er pflegte zu sagen, immerhin besitzen wir ein Fahrrad, uns geht es nicht so schlecht. Es gab Familien, die besaßen nicht nur ein Fahrrad, sondern auch noch einen Plattenspieler. Das waren reiche Familien. Wegen ihm, dem Vater, zogen sie ständig um, von Stützpunkt zu Stützpunkt. Länger als 2-3 Jahre blieben sie nie an einem Ort. Jedes Mal, wenn Stanislav Petrov mühsam ein paar Freunde gefunden hatte, zogen sie woanders hin. Und seine Suche begann von Neuem. Dafür lernte er viele schöne Gegenden und ihre Himmel kennen. Er lebte an der Wolga, hinter dem Baikalsee und am stillen Ozean. Manche Himmel waren von jenem unbeschwerten Blau, in das man Babys kleidete. Andere Himmel waren von einem solch tiefen Blau, dass der Kosmos ganz nah schien, so nah, als könnte man der Erdanziehung durch einen Sprung entgehen. Und einen Himmel gab es, der war so hoch, dass einem schwindlig wurde, wenn man den Kopf in den Nacken legte. Das war der Himmel über Kamtschatka, am stillen Ozean, wo Stanislav Petrov Dienst in einer Radarstation versah. Von all den schönen Gegenden, die er kennenlernte, war Kamtschatka die schönste. Die schneebedeckten Vulkane und die Birkenwälder Kamtschatkas bewunderte er jeden Tag wie mit neuen Augen. Und er bewunderte die Frau, die in der Militärbasis Filme vorführte. An den Filmabenden kam er stets ein wenig früher und blieb ein wenig länger als die anderen. »Du bist schön«, neckte er Reisa, die Filmvorführerin, »aber Kamtschatka ist schöner.« Sie lachte ihr Lachen, eine Folge von Hüpfern, die glockenhell die Tonleiter hochsprangen. Als sie ihm dieses Lachen zum ersten Mal schenkte, wusste er, dass er sie heiraten musste. Er schwor sich, dieses Lachen zu beschützen, es gegen alle Widrigkeiten des Lebens zu verteidigen. Niemals durfte es sich verstimmen oder gar verklingen. Wenn er eine Liste aller Dinge niederschriebe, die er an Reisa liebte, stünde ihr Lachen ganz oben. Er könnte diese Liste endlos fortsetzen. Zum Beispiel damit, dass sie beim Einkaufen aus Mitleid das verformte Gemüse auswählte. Uneingeweihte würden diesen oder andere Punkte als Fehler missverstehen. Doch diese sogenannten Fehler schmälerten seine Liebe nicht, im Gegenteil. Er liebte Reisa nicht, weil sie fehlerlos war. Er liebte sie, weil sie Reisa war und alles, was zu ihr gehörte. Deshalb hätte eine solche Liste, selbst eine endlose, seine Liebe für sie nicht einfangen können. Und dann, nachdem er an der Wolga, hinter dem Baikalsee und am stillen Ozean gelebt hatte, wurde Stanislav Petrov in ein geheimes Städtchen versetzt. Er hatte Radioelektronik studiert und war zu einem Spezialisten für Algorithmen geworden. Er sollte helfen, ein Frühwarnsystem für Raketen aufzubauen, das Amerika schon besaß und der Sowjetunion noch fehlte. Nun hatte er es endlich geschafft, nun hatte er den Himmel zu seinem Beruf gemacht. Er heiratete Reisa und ihr Lachen, zog mit ihr in einen neuen Plattenbau mit Müllschlucker im Treppenhaus. Ein unerhörter Luxus. Die Regale in den Läden waren immer gut gefüllt, Südfrüchte und Wurst waren niemals knapp.